Das ist nun Episode 2, mehr als eins, von Die Frauen von der Davidwache. Hamburg unter britischer Besatzung. Erste Schritte in die Normalität. Die Episoden, mehr als eins, im Podcast von Frau Goethe liest, behandeln Romane, die aus mindestens zwei Bänden bestehen. Im Unterschied zu den sonstigen Buchbesprechungen wird mehr Wert auf Charaktere mit ihren Beziehungen untereinander, der Handlungsverlauf und gegebenenfalls historischer Hintergrund gelegt. Den Auftakt macht der Zweiteiler von Stefanie von Wolf, Die Frauen von der Davidwache, Hoffnungsschimmer. Und Band 2, Lichtblicke. Vorgestellt wird nun Band 2. Er trägt den Untertitel Lichtblicke. Zwei Jahre sind inzwischen vergangen. Beschrieben wird uns nun das Hamburg von 1947. Leni, Alice und Elsa sind Schutzpolizistinnen auf St. Pauli. Der Kiez bietet reichlich Einsatzgebiete. Immer wieder müssen sie sich um Frauen kümmern, denen Gewalt angetan wurde. Der Zweite Weltkrieg ist gerade mal zwei Jahre beendet. Zwischen Trümmern und Notunterkünften suchen die Menschen Schutz. Allmählich kehren die Männer aus der Kriegsgefangenschaft heim. Nicht nur für sie hat sich alles verändert. Leni musste sich vor drei Jahren mit dem Tod ihres Mannes abfinden. Nun schaut sie wieder nach vorn. Doch plötzlich ist Alfred wieder da.
Auf der Davidwache war es natürlich so, dass die sehr unterbesetzt waren, weil viele Männer entweder in Kriegsgefangenschaft waren oder im Krieg geblieben sind, gefallen sind. Es waren aber bis dato nur Männer auf der Davidwache. So, nun kommt da so eine Frau an, auch noch eine großgewachsene Frau wie Leni Jakobsen, und sagt, ich fange jetzt hier an zu arbeiten. Und die haben die überhaupt nicht ernst genommen und haben gesagt, und so war es natürlich wirklich früher, das ist eine Frau, die hat uns gar nichts zu sagen. Der sagen wir gleich mal, wo der Hase langläuft, damit die nicht denkt, sie hat hier irgendwelche Rechte oder kann ja auf den Putz hauen. Und haben sie von oben herab und ziemlich würdelos behandelt, was Leni natürlich mächtig gegen den Strich gegangen ist. Und sie hat auch Widerworte gegeben. Und sie hat sich mit diesen Männern angelegt und da gab es einen, der hat es total auf sie abgesehen gehabt und mit dem ist sie immer aneinander geraten. Und aber auch der hat letztendlich kapiert, die Frau, da lassen wir mal lieber die Finger davon. Und mit den anderen beiden, die dann auch noch da sind, die stecken sowieso alle unter einer Decke, lassen wir mal gut sein. Ne, als sie dann später auf der Davidwache dann rumgegangen sind, weil die haben ja auch was bewirkt, diese drei Frauen.
Als sie dann so im Einsatz draußen waren, da haben sie ja dann praktisch die Gesellschaft wirklich hautnah miterlebt.
Ja.
Unterschied sich diese Gesellschaft denn draußen so wirklich von der drinnen auf der Wache?
Ja, definitiv. Also auf die Davidwache kamen natürlich auch in Anführungsstrichen normale Leute, die irgendwie gesagt haben, das und das, das und das. Ne? Aber da, wo die sich bewegt haben, das war ja auch wirklich in diesem in der Roten Katze, in so einer Spelunke. Und da gab es ja diese ganzen, die wiederhergestellt wurden, so halbwegs, halbherzig, so weit das halt ging, mit dem, was zur Verfügung gestanden ist, wo dann der Schwarzmarkt florierte, wo dann wieder die Zuhälter anfingen irgendwie, die Geschäfte zu machen, wo man getauscht hat, wo man illegal Glücksspiel gespielt hat und so weiter. Das war schon eine andere Klientel. Die waren härter, die waren gewaltbereiter und es waren halt bis auf die Prostituierten so gut wie nur Männer, die da auf dem Kiez rumgegangen sind und rumgelaufen sind, die es sich aus welchen Gründen auch immer, wie die es geschafft haben, sich vom Krieg zu verstecken, auch desertiert wahrscheinlich. Die waren jetzt alle plötzlich wieder da und haben die Macht an sich gerissen. Und dann kamen diese drei Frauen und wurden natürlich überhaupt nicht ernst genommen. Gerade von dem Redelsführer Freddy Großmann, der auf dem Kiez riesig was zu sagen hatte und eine Riesenklappe hatte und mit dem Leni sehr oft zusammengestoßen ist. Aber sie hat das hingekriegt und die anderen beiden auch. Und sie haben viel gemacht für die Frauen, gerade für die Frauen und Kinder.
Frauen in Uniform. Insbesondere in der Nachkriegszeit wurden oft mit Skepsis, Vorurteilen und Misstrauen betrachtet. Ihre Präsenz in Berufen, die traditionell von Männern dominiert wurden, war eine Neuheit und stieß auf gemischte Reaktionen. Hat es den Frauen denn geholfen, dass sie eine Uniform trugen?
Ich denke schon. Ich denke schon, das war jetzt keine Uniform, die jetzt so besonders beeindruckend war oder gefährlich aussah. Das war einfach so ein Hingucker, dass auch mit dieser schrägen Kappe, dass du gewusst hast, da ist jetzt eine Polizistin, an die kann ich mich wenden. Und gerade Männer haben ja jetzt nicht so das Händchen für Sensibilität und sowas, ne? Und wenn dann eine Prostituierte, eine Sexarbeiterin gekommen ist und gesagt hat, ich kann nicht mehr, wo soll ich hin, was soll ich machen, ich habe Hunger, mein Kind und so. Sie haben ja eine, die in der ganz versifften Keller wohnt und da der Prostitution nachgeht, während ihr kleiner Sohn daneben sitzt quasi und jetzt nicht zuguckt, aber das alles irgendwie mitkriegt, das ist natürlich nicht so schön. Und da auch da helfen Leni und die beiden Kolleginnen von ihr sehr.
In der Nachkriegszeit herrschte ein stark konservatives Frauenbild, das von den Rollen als Hausfrau und Mutter geprägt war. Frauen in Uniform passten nicht so recht ins Bild und wurden daher oft als unweiblich oder unpassend angesehen. Viele Männer, aber auch Frauen, hatten Schwierigkeiten, die Autorität einer Frau in einer solchen Rolle zu akzeptieren. Sie wurden häufig nicht ernst genommen und mussten sich doppelt beweisen, um Respekt zu erlangen. Auch innerhalb der Polizei stießen Frauen auf Widerstand. Ihre männlichen Kollegen sahen sie oft als Eindringlinge in einen Bereich, den sie als ihre Domäne betrachteten. Anzügliche Bemerkungen, Herabwürdigungen und die Zuweisung von weniger prestigeträchtigen Aufgaben waren an der Tagesordnung. Die weiblichen Polizistinnen mussten nicht nur mit den psychischen Anforderungen des Jobs zurechtkommen, sondern auch mit einem feindlichen Arbeitsumfeld. Welche Eigenschaften musste Leni also haben, damit sie glaubhaft in der Zeit ihrer Arbeit nachgehen konnte?
So wie ich gerne gewesen wäre, hätte ich zu dieser Zeit gelebt und wäre Polizistin auf dem Kiez geworden. Ich habe ein wahnsinniges Gerechtigkeitsbedürfnis und möchte Ungerechtigkeit unbedingt vermeiden. Ich bin, glaube ich, auch ein relativ gutherziger Mensch und gebe das auch weiter. Und vor allen Dingen finde ich, ein hilfsbereiter Mensch zu sein, kann ganz viel geben. Und da kommt auch ganz viel zurück. Und ich wollte Leni so machen, dass sie ein hilfsbereiter, gutherziger Mensch ist, eine gute Polizistin ist, sich um ihre Kinder gut kümmert, gleichzeitig natürlich auch eine Frau ist, die mit vielem dann konfrontiert wird, mit dem sie nicht mehr gerechnet hat. Und es ist eine Figur, die ich gerne damals gewesen wäre. Aber Leni ist ja nicht so typisch erzogen worden. Die hat ja ganz viel von ihrem Vater mitbekommen und hat auch eine sehr, sehr gute Mutter. Also das war nicht so eine spießige Familie, wo es halt nur darum ging, dass die Mädchen die Klappe halten sollen oder sowas. Nein, deswegen hat der Vater ja auch seine Tochter mitgenommen auf die Polizeiwache und hat ihr gezeigt, wie es zugeht auch woanders und wie gut sie es doch hat. Und als der dann weg war, wollte die Leni natürlich dann halt auch etwas dafür tun, dass das so weiterging. Und natürlich war das total schwierig, sich gegen die ganzen Männer zu behaupten, die einen nicht ernst genommen haben. Und viele Männer, das ist ja noch das Allerschlimmste, die kamen ja zurück aus der Kriegsgefangenschaft, hatten da ihre trümmerschleppenden Frauen, die 6 Jahre lang Krieg oder und dann noch ein Jahr Aufbau hinter sich hatten und dachten, das geht jetzt einfach so weiter wie vorher. So nach dem Motto, die Frau bleibt jetzt wieder zu Hause und kocht kriegsfrei und der Mann hat jetzt das Sagen. Da haben viele auch gesagt, nee, mach ich nicht. Ich bin doch nicht bescheuert, ne? Und es gab tatsächlich dann auch Scheidungen.
Und das war ja auch schon lange möglich, ne? Schon 1900, also, oder schon davor, genau.
Ja, so war das. Und die Männer wollten die Frauen gleich wieder unterdrücken und gleich wieder an den Herd und gleich wieder so müsst ihr sein und so müsst ihr sein. Und Arbeit ist nichts mit für euch. Und von der einen kommt ja der Mann nach Hause, der dann sagt so, nö, ich will nicht, dass du arbeitest, du bleibst zu Hause, du musst das machen. Und Elsa fällt aus allen Wolken, weil sie sagt, ja, so, ich habe hier Ewigkeiten alleine alles gemacht. Ja, wie soll das gehen? Und so war das. Überall.
Aber die eine Gruppe hat sich eben viel, viel schneller weiterentwickelt und die andere ja eben nicht, ne?
Ja.
Eben wegen der Gefangenschaft, da hat man sich ja nicht weiterentwickelt.
Es gab ja auch keine Therapie. Jetzt muss man mal pro Mann sprechen. Es gab ja keine Therapie, wie das heute so ist. Ich meine, stell dir bitte vor, du kommst dann als 20, 25-Jähriger plötzlich in den Krieg. Und das ist nicht nur so heißer Juche und wir der Feind und wir kriegen alles klein, sondern die müssen plötzlich Menschen erschießen, die müssen Hinrichtungen machen, die sehen, wie Menschen erschossen werden, die sehen, wie Menschen behandelt werden. Die haben Todesangst und schreien nach ihrer Mutter, wenn sie im Schützengraben gelegen haben. Und dann kommen die nach Hause. Viele hatten ja dieses Kriegszittern, was sie aus lauter Angst hatten, mitgebracht. Und da hieß es natürlich auch, so, jetzt seid ihr wieder zu Hause, steigt aus dem Zug, so, bitteschön, und da sucht euch meine Arbeit. Da gab es das nicht, dass sie gesagt haben, ja, der Herr XYZ, der kriegt jetzt erstmal eine Therapie, eine dreijährige und eine Psychoanalyse auf dem Sofa. Nee, da wurde auch überhaupt nicht drüber gesprochen, dass man vielleicht 50 Menschen erschossen hat oder noch mehr. Und das finde ich erschreckend. Auch mein Opa zum Beispiel. Jetzt, ich würde meinen Opa so gerne noch so viel fragen. Und damals war das halt klar, der Opa, der war im Krieg, der Opa war in Schottland in der Gefangenschaft. Und dann war der Opa plötzlich wieder da und der hat niemals über den Krieg gesprochen. Nie auch nur eine Silbe. Das war ein Tabuthema.
In der Öffentlichkeit waren die Reaktionen zwiespältig. Während einige die Anwesenheit von Frauen in Uniform als Zeichen des Fortschritts und der Gleichberechtigung sahen, begegneten andere ihnen mit Argwohn. Besonders auf St. Pauli, wo das soziale Gefüge durch Prostitution und Kleinkriminalität geprägt war, wurden sie oft nicht ernst genommen oder sogar als Bedrohung wahrgenommen. Trotz dieser Herausforderungen zeigten Frauen wie Leni Jakobsen Mut und Entschlossenheit. Sie leisteten nicht nur wertvolle Polizeiarbeit, sondern trugen auch dazu bei, traditionelle Geschlechterrollen zu hinterfragen und den Weg für zukünftige Generationen von Frauen im öffentlichen Dienst zu ebnen.
Freundschaft und Solidarität, das ist ja immer ein Thema, gerade unter Frauen. Es gibt ja nicht umsonst immer diese, wenn man zwei Männer oder vier Männer in der Kneipe sitzen sieht, ne, sitzen die so zusammen und trinken halt so ein Bier, ne, und sagen nur, jo, wie geht's? Gut. Was macht der Arbeit? Auch gut. Bei dir? Auch gut. Frauen kommen an. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert ist. Der und der hat das und das gesagt und die hat das und das gemacht. Ja, bei mir auch. So, und ja, kann ich dir helfen? Und das, da müssen wir rein. Und da gehen wir alle zusammen. Da lassen wir dich nicht alleine hingehen. Freundschaft unter Frauen, ist man sagt ja immer, es ist viel Stutenbissigkeit. Erlebe ich selbst jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Ich habe gute Freundinnen, tolle Freundinnen. Wir bereichern uns gegenseitig, anstatt uns, das ist ja auch ein unglaublicher anstrengend, sich dann immer so neidisch zu sein oder das nicht gut zu finden, was der andere macht oder alles in Frage zu stellen. Wir gehen offen mit allem um und sagen uns alles. Und ich denke, dass, also ich habe versucht, das so hinzukriegen, dass die drei Frauen von der David-Wache das auch hinkriegen, dass sie zusammenhalten und die tun ja auch wirklich viel füreinander. Und dass einfach diese Freundschaft und das Zusammenhalten für sie unglaublich wichtig ist, sie zusammenhält und auch weiterbringt. Die entwickeln sich ja alle untereinander, auch miteinander weiter. Und das war mir wichtig rüberzubringen. Und auch in dieser Zeit.
Stefanie von Wolf setzt mit Die Frauen von der David-Wache Lichtblicke die Geschichte um die weiblichen Polizistinnen Leni, Alice und Elsa fort. 2 Jahre später haben sich die Frauen ihre Position bei den männlichen Kollegen gefestigt. Ihre Leistungen in den Frauenhäusern und auf ihren Streifgängen werden immer häufiger anerkannt. Feinfühlig erzählt die Autorin damit über die gesellschaftliche Rollenverteilung von Mann und Frau. Die Nachkriegszeit ist erneut eine Zeit des Umbruchs. Gesetze aus dem bürgerlichen Gesetzbuch von 1900 mussten neu verabschiedet werden. Die Kriegsjahre haben von den Frauen verlangt, eigene Entscheidungen zu treffen, die sie sich nun nicht mehr nehmen lassen wollten. An den zum Teil harschen Dialogen wird ihre Situation nachfühlbar. Es wird aber auch deutlich, dass die Männer nicht nur gewalttätig oder herablassend waren, sondern dass es auch welche gab, die die Wünsche der Frauen nach Gleichberechtigung ernst genommen haben. Die Autorin hat auch dazu eine Theorie.
Das war wahrscheinlich die Therapie, die sich selbst auferlegt haben, das Verdrängen, das Zuschließen der Sache in der Seele, der Situation in der Seele. Und natürlich sind viele nachts aufgeschreckt und haben geschrien und hatten Angst und so weiter. Ich meine, stell dir das mal vor, das ist ja eine Katastrophe, ist das. Und mussten dann aber plötzlich wieder eine Familie ernähren, ohne dass da irgendjemand mal gesagt hätte, können wir ihnen denn irgendwie helfen? Nee.
Eben. Und dann sind sie ja weggegangen halt so als Ernährer der Familie halt und als Patriarchen praktisch alle. Mhm. Kommen wieder, die Frau hat alles übernommen und alles gut gewuppt, 6 Jahre lang. Ne, lässt sich jetzt nicht mehr die Butter vom Brot nehmen.
Ja, die Frauen haben auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein bekommen in der Zeit.
Genau. Und die Männer haben schon gewusst, dass sie jetzt ein bisschen wehleidiger sind, ne?
Ja, natürlich, aber die Männer waren ja schon immer wehleidig, machen bei uns mal nichts vor. Wenn einem eine Klarsichthülle auf den Kopf fällt, ist ja gleich eine Katastrophe. Aber zum Beispiel, dann kommen die an und denken dann wirklich, es geht jetzt so weiter. Und dann ist aber so eine Frau, die dann sagt, nee, Fritz, Franz, Hubert, so nicht. Ich habe hier auch was zu sagen. Und du kannst hier jetzt nicht herkommen und denken, du kannst hier alles wieder durcheinander machen. Und dieses Sofa da, das bleibt da, wo es steht. Das wird nicht woanders hingestellt. Und das Kissen auch. So, und da mussten die Männer natürlich auch erstmal mit fertig werden. Ich finde, das ist wahnsinnig interessant, das so zu sehen. Aber auch wie dann trotzdem obwohl es die Gleichberechtigung ja dann schon gab, die Männer trotzdem ihren Frauen bis fast vor kurzem, also bis in die 50er rein, verbieten konnten zu arbeiten. Das war ja auch klar, die Mädchen blieben ja zu Hause, bis sie geheiratet haben. Ne? Kein Mensch hätte einem alleinstehenden Frau ab 18 oder 21 eine Wohnung gegeben. Und natürlich, es war alles, die mussten fragen, ob sie, die Männer fragen, ob sie arbeiten dürfen. Die Männer konnten einfach dahin gehen und die Arbeit kündigen. Ohne Grund, einfach dahin gehen und sagen, hallo, Herr Müller, meine Frau kommt morgen nicht mehr. So, dann Führerschein, auch eine gute Sache. Kindererziehung, der Vater hat die eheliche Gewalt und die Kindergewalt. Das heißt, das Schuldprinzip galt damals noch. Das heißt, ist eine Frau, wurde schuldig geschieden, sind die Kinder beim Vater geblieben, was überhaupt nie auch nur ansatzweise richtig war, weil ein Mann überhaupt nicht das alles leisten konnte. Der wusste überhaupt nicht, wie man plötzlich irgendwie, wie soll der Windeln waschen und so. Das geht ja alles gar nicht, ne? Auch deswegen sind ja viele Frauen bei ihren Männern geblieben, auch wegen der Kinder. Weil sie einfach nicht wussten, was dann mit den Kindern wird. Wie soll das da funktionieren?
Ja, und wenn sie schuldig geschieden wurden, haben sie auch keinen Unterhalt mehr bekommen.
Nichts, kein Unterhalt bekommen, keine Wohnung als alleinstehende Frau, kein Hotelzimmer als alleinstehende Frau. Wo sollst du hin?
Die Haupt- und Nebenfiguren werden facettenreich gezeichnet, sodass sie mit Wendungen überraschen können. Ihr Zusammenspiel wirkt lebendig. Die Schauplätze liegen direkt am Tourismus-Hotspot St. Pauli. Die Davidwache befindet sich neben dem St. Pauli-Theater am Spielbudenplatz an der Reeperbahn. Und das schon seit 1914. Sie ist die kleinste Polizeiwache Europas. Nicht nur das Rote Backsteinhaus ist von der Größe recht übersichtlich, sondern auch das Revier umfasst nur knapp 1 Quadratkilometer. Die Dienststelle dient als Vorbild für die ARD-Krimiserie Großstadtrevier und einigen anderen Filmen. Tatsächlich ist sie das Polizeikommissariat 15 in der Hansestadt und scheidet damit als Drehort aus. Die 100 Polizistinnen und Polizisten haben bei dem Standort sicher auch eine Menge zu tun. Wie schon erwähnt, ist Hamburg während der Nachkriegszeit von den Briten besetzt. Auch dieser Aspekt fließt in den Roman mit ein. Zwar herrscht das Fraternisierungsverbot, aber Übersetzerinnen, die nachweislich keine NSDAP-Vergangenheit hatten, werden überall gebraucht. Somit wird auch der Nebenstrang um Lotti plausibel, als mit der Zeit das Kontaktverbot zwischen Deutschen und Briten gelockert wird. Lenis Schwester hat sich nämlich in einen Briten verliebt, der sie wirklich gerne mit in seine Heimat nehmen würde. Von Wolf schildert die zerbombte Stadt mit ihren Menschen lebendig und lässt so eine vergangene Zeit in Erinnerung rufen, auch wenn man damals nicht dabei war. Einige Stellen erkennt man auch im heutigen Stadtbild wieder. Die Stimmung liest sich zwischen den Zeilen. Man ist froh, dass der Krieg beendet ist. Und nun sehnt man sich auch nach einem sicheren Zuhause. 190 Bombenangriffe mussten die Hamburger aushalten. Dabei wurden Zehntausende getötet und rund 450.000 Wohnungen zerstört. Aus den Anfängen des ersten Bandes sind inzwischen große Fortschritte erkennbar. Für den umfassenden Blick empfehle ich, die beiden Bände in der richtigen Reihenfolge zu lesen. Die Fortsetzung erklärt zwar, wenn nötig, die relevanten Zusammenhänge, aber die machen dann sowieso nur neugierig auf den Anfang. Die Frauen von der Davidwache von Stefanie von Wolf erzählt in zwei Bänden die Geschichte der ersten Schutzpolizistinnen. Was zuerst lediglich von den männlichen Kollegen mitleidig belächelt wurde, hat sich nach 2 Jahren nach Kriegsende etabliert. Der Roman zeichnet ein Sittengemälde, dass die Frauen von damals in kleinen Schritten verändert haben. Leni und ihre Kolleginnen unterstützen die Kommissare bei ihrer Arbeit und kümmern sich um misshandelte Frauen und Kinder. Es ist manchmal schwer zu ertragen, was von den Männern als ihr gutes Recht angesehen wurde. Der Roman enthält immer wieder Spannungselemente, sodass es schwer fällt, ihn wieder beiseite zu legen. Der Zweiteiler bekommt von mir eine uneingeschränkte Leseempfehlung. Hat euch diese Rezension angesprochen oder kennt ihr die Frauen von der Davidwache bereits? Schreibt es mir in die Kommentare. Die Rezension findet ihr übrigens auch zum Nachlesen auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com.